Herr, wir bitten dich, nimm dein heiliges Wort. Und mach es bitte für jeden von uns voller Bedeutung und zum Segen. Wirklich ein Wort der Wahrheit. Ein Wort, das uns den Weg weist. Das Orientierung schenkt. Und ein Wort, das zum Gehorsam aufruft. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Meine Lieben, ihr wisst schon, euer Pastor und euer Lektor, sie beiden lieben es, euch auf die Haupt- und Nebenstraßen der Bibel zu führen. Nicht wahr? Erinnert ihr euch noch daran, wie Alessandro vor einiger Zeit mit Haggai angefangen hat? Mensch, Prediging über Haggai, wo hat man das noch gehört? Und was lesen wir jetzt miteinander? Das Buch Ezra und vielleicht leider auch noch Nehemia. Nou ja, deze Bücher sind an sich nicht schwer zu verstehen. Die größte Schwierigkeit ist manchmal, wo sind sie? Wo finden wir sie, wenn wir sie brauchen? In der Bibel. Kannst du schweigen, Maria, kannst du schweigen von den schwierigen Namen, diesen außergewöhnlichen Namen, die du vorzulesen hättest? Maria ist heute Morgen schon früh auferstanden, das kann ich euch versprechen, und hat diese Namen geübt. Also, sag mal ehrlich, wir befinden uns jetzt in einem der weniger bekannten Teile der Heiligen Schrift. Dennoch ist die Geschichte eigentlich ganz einfach. Und einfach zu erzählen. Übrigens sage ich mal zwischendurch, das Volk Gottes, das in Juda lebte, sollte in diesem Abschnitt nicht Juden genannt werden. Wie in einigen Übersetzungen der Fall ist. Aber Judäer. Bewoner von Juda. Von Juden reden wir erst später. Hier geht es Gottes Volk, das in Juda unter der Regierung Davids und des Hauses David lebte. Das Volk, das von den Babyloniern erobert wurde. Und wir wissen es, was passierte, oder? Sie wurden als Verbannte nach Mesopotamien verschleppt und blieben dort 70 Jahre lang. Letzten Sonntag haben wir es gehört, 70 Jahre lang. Genau wie es Jeremia vorausgesagt hat. Aber dann, am Ende der 70 Jahre kam ein größere Eroberer aus Babylon, ein Mann namens Kurosch, der König von Persië. Stel dir das einmal vor. Was meinst du? Wenn du ein gefangener Exilant in Babylon wärst, ohne Aussicht auf Flucht, und du hörtest von einem noch größeren Diktator, der auf dem Weg war. Was würdest du sagen? Mensch, es ist schlimm. Jetzt wird es noch schlimmer werden, oder? Aber bitte denk daran, was wir immer wieder bekennen dürfen, dass uns nichts von Gottes Liebe scheiden wird. Römer 8. Nichts kann uns von Gottes Liebe scheiden. Wir haben es gezocht. Und wie sagt uns der Katechismus? Denn alle Geschöpfe sind so in seiner Hand, dass sie zich ohne seinen Willen weder regen noch bewegen kunnen. Also alles hier passiert im Spielfeld van Gottes Regierung. Schon aus diesem Grund sollte ein Christ nicht sofort an Verschwörungstheorien glauben. Nach Gottes Vorsehung waren die Dinge gar nicht so schlecht damals. Und es sollte besser werden noch. Eigentlich hätten sie es in Babel recht leicht, obwohl sie Migranten waren. Ja, und viele von ihnen ließen sich dort nieder und wollten sogar nicht weg. Aber dann kam Kurosch. Und in Gottes Plan war er der Mann, der ihre Gefangenschaft nicht, wie sie vielleicht erwartet hatten, verschärfte, sondern sie aufhob und jawohl, die Tür öffnete, um wieder nach Hause zu gehen. Und hier in diesen Kapiteln 4 und 5 haben wir die relativ kleine Gemeinschaft, die dieser Einladung auch folgte. Aus Babylon zurückkehrte und schau mal, mit dem Auftrag von Kurosch, das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Das ist der Punkt. Das ist der Hintergrund unserer Geschichte. Und ja, voller Elan fangen sie an. Wir lesen, die zurückgekehrte Exulanten begannen, einen Tempel für den Herrn zu bauen. Sie kamen mit dem Auftrag zurück und fangen an, ihn zu befolgen. Wunderbar. Aber. Wir Christen wissen schon. Es bleibt nicht immer Sonnenschein. Also wenn du die Hitze hast, kannst du schon beruhigt sein. Es wird nicht immer Sonnenschein sein. Da hätten sie eine Gruppe um sich und die heißt hier das Volk des Landes. Schau mal, Volk des Landes. Und natürlich wollen diese Leute, die sich in den Land niedergelassen hatten, während die Judäer im Exil waren, natürlich wollten die nicht, dass irgendjemand zurückkommt und ihre Häuser wieder in Besitz nimmt, oder? Kannst schon raten, was die gesagt haben. Wir sind doch niet blöd. Jetzt gehört das Land uns. Als ich ein paar Wochen in Serbien und Rumänien war, du weißt, da habe ich diese Melodie immer wieder gehört. Dann kamen sie zurück, diese Migranten. Da wohnten schon Leute. Was denkst du? Du hast hier gewohnt, Mensch, das ist so lange her. Wir wohnen hier jetzt. Das ist unser Haus. Und das Land gehört uns. Die sind niet blöd. Natuurlijk waren sie in Opposition. Ze waren niet nur genervt. Ze wilden aan dem festhalten, was ze hadden. Daarom waren ze gegen die Rückkehrer. En waar die Rückkehrer zich op einen Punkt konzentrierten, den Wiederaufbau des Tempels, zielten ze met ihren Pfeilen genau darauf. Aufhören damit. Tempelbau, daarvan kan überhaupt niet die Rede zijn. Und dieser Hauch von Opposition, den die Judäer eigentlich hatten ignorieren könnten, sie hatten einen Auftrag vom König. Aber mit dieser Opposition hatten sie Erfolg. Der Bau stoppte. Es wurde für fast 20 Jahre gestoppt. Eigentlich über 20 Jahre. Hörst du? 20 Jahre. Wenn man das schnell sagt, geht es auch schnell vorbei. Sag es mal. 20 Jahre. Vorbei. Aber 20 Jahre vergehen ganz langsam, meine Lieben. Ein Hauch von Opposition und die Arbeit hört auf. Und so lesen wir dann Ende Kapitel 4, Vers 24. Da hörte die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem auf und blieb liegen bis zum zweiten Jahr der Herrschaft von König Darius von Persien. Wenn ihr es wissen wollt, das war 520 vor Christus. Für mich ist das leichter zu behalten. Dann aber. Jetzt sind wir in Kapitel 5. Aber es weissagten die Propheten Haggai und Zacharia, der Sohn Eros, den Judäer in Juda in Jerusalem im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war. Und da machten sich Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Joshua, der Sohn Josadaks, auch ich bin schon früh aufgestanden heute Morgen, also Zerubabel und Joshua machten sich auf den Weg, um Gottes Haus wieder aufzubauen. Und nach einer 20-jährigen Pause sind wir wieder auf dem Weg. Nun, das ist eigentlich die Geschichte. Nicht schwierig, oder? Ich erinnere mich, dass ich schon zuvor einmal hierüber gepredigt habe. Ja, schon 30 Jahre. Wie viel? 1990? Oh, fast 35 Jahre. Das war in Verbindung beim Neubau der Kirche in Hilversum, nachdem sie durch ein großes Feuer zerstört worden war. Und ich muss sagen, in der Gemeinde, das war damals auch ganz hilfreich. Aber ich möchte jetzt, dass wir diese Geschichte einfach als gläubiger Christen betrachten, Leute, die das Wort Gottes lesen. Was sagt die uns als einzelne Christen und als Gemeinschaft von Christen? Unabhängig davon, ob man ein Bauprojekt hat oder nicht. Was sagt sie uns? Und jetzt möchte ich den Abschnitt noch einmal lesen, aber jetzt ein bisschen sorgfältiger als bisher. Denn ich habe etwas ausgelassen. Hast du es bemerkt? Ich habe etwas ausgelassen. Was lesen wir da im zweiten Vers? Die Bewohner des Landes kamen zu den Baumeistern Zerubabel und Jeshua und sagten: Wir wollen mit euch bauen. Wir gehen euch zur Hand. Auch wir beten euren Gott an, genau wie ihr es doet. Und wir haben ihm geopfert seit der Zeit Asarhaddons, des Königs von Assur. Warum nicht, sagten sich die Bewohner des Landes, die ethnisch völlig vermischt und religiös entwurzelt waren. Das könnte auch für uns Vorteile haben. Und liebe Freunde da aus Babylon, auch wir glauben schon lange an den Gott Israels. Wir haben ihn sogar über all die Jahre hinweg geopfert. Wow. Stel dir vor, was für ein Angebot. Da kommen Randsiedler der Gemeinde und bieten ihre Mitarbeit an. Welch ein Missionserfolg, ohne je missioniert zu haben. Aber Vorsicht, ist das eigentlich keine Versuchung? Droht hier nicht eine Verwässerung der Botschaft? Durch Menschen, die sich mal ein wenig und unverbindlich an der Gemeinschaft beteiligt wollen. Droht, sag ich mal, droht die Beliebigkeit Raum zu gewinnen. Jetzt bin ich gespannt. Was für ein Antwort bekommen die? Zerubabel und Jeshua erkennen die Gefahr und erteilen dem Angebot ein klare Absage. Es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für unseren Gott baut. Wir allein dürfen den Tempel voor Yahweh, den God Israëls, bouwen. Zo had de Kurosh der König bevolen. Also, lieve vrienden, ihr habt keinen Anteil am Bau eines Hauses für unseren Gott. Ik glaube eerlijk gesagt niet dat sie es unhöflich gesagt haben. So wie, wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Aber sie sagten einfach klar und deutlich: Schau mal, das ist unsere Aufgabe. Ihr habt damit nichts zu tun. Lasst uns bitte in Ruhe. Das war nicht unhöflich, oder? Aber es war eine Aussage darüber, wie die Dinge liegen. Gott will, dass sein Volk ein besonderes Volk ist. Nicht vermischt mit anderen, nicht verloren in der Menge, sondern ein heilig Volk, das sich von anderen unterscheiden lässt. Ein heilig Volk. Ein Volk, das einen eigenen Stil hat. Ein Volk mit einer eigenen Art zu glauben und zu leben. Und was sie sagen, war richtig. Sie sagten: Nein, es gibt eine trennende Wand. Es gibt ein Diesseits und ein Jenseits. Nein, 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 wir sind keine besseren Leute. Kein bessere Menschen als ihr. Aber wie es aussieht, sind wir die Leute, die von Gott beauftragt sind, diese Arbeit zu tun und nicht ihr. Also lasst uns bitte in Ruhe. Das sagten sie. Und wir sagen noch immer: Ich glaube an einen heiligen, allgemeinen, christlichen Kirche. Es würde mich freuen, wenn sie es mit Sanftmut und Höflichkeit so gesagt haben. Und sie hatten recht. Denn, liebe Gemeinde, das Volk Gottes ist dazu bestimmt, ein besonderes, ein unverwechselbares Volk zu sein. Und das ist ein Punkt, meine Lieben, da möchte ich wirklich einen Moment inhalten heute. Hört sich ein bisschen seltsam an, oder? Vielleicht die jüngsten Leute haben auch gedacht: Was ist das so? Wir, die baut nicht mit uns, ist das nicht ein bisschen kommunikativ so, ein bisschen so wenig verbindlich. Hè? Aber schau mal, würden die Leute, die uns ansehen, nicht hier in der Kirche, hè, sondern sag mal in der Nachbarschaft, in den Geschäften, in den Ferien, auf den Camping, würden sie von uns sagen: Die sind anders. Echt anders, nicht wie andere Leute. Nou, ik weiß, dat is in ons land, in onze gezelschap, die zich in grote en ganse nog aan christelijke werte houdt, schwierig, manchmal schwierig. Aber genau das ist unsere Berufung. das besondere und unverwechselbare Volk Gottes zu sein. Gott will, dass sein Volk sich unter den Völkern der Welt unterscheidet und auszeichnet. Nicht vermischt, nicht vermengt, sondern im eigentlichen Sinne des Wortes heilig. Denn was bedeutet heilig? Abgesondert. Wie kann ich das erklären? Ich will es versuchen. Mein erstes englisches Buch. Ihr hört schon, das ist ein älterer Mann, der fängt an über die Geschichte zu reden. Mit alten Pfarrer ist das immer so. Du weißt es, oder? Gut. Mein erstes englisches Buch, das ich je gelesen habe, war Robinson Crusoe. Den Roman, in dem die Geschichte eines Seemannes erzählt wird, der als Schiffbrüchige rund 28 Jahre auf einer Insel verbringt. Eine einsame Insel. Unbewohnt. Wer es gelesen hat, erinnert sich zweifellos an die Geschichte von Robinson, wie er ein paar Ziegen einfing und sie in ein Gehege steckte und begann für seine eigene Ernährung Ziegen zu züchten. Aber dieser Robinson war ein gutmütiger Mensch. Er machte seine Gehege so groß, dass die Ziegen darin genauso wild waren wie die Ziegen draußen. Een klare spielt, hoor. Wir sollen drinnen nicht so wild sein wie die Ziegen draußen. Wir sollen ein eigenes, unverwechselbares Volk des Herrn sein. Gut. Die meisten hier wissen, ich bin in Rotterdam geboren und habe dort bis 1976 gelebt, als ich für mein Studium nach Kampen zog, für die Theologie. Aber ab und zu bin ich da zurückgekommen. Und vor 4 Wochen bin ich wieder ins alte Hafenviertel zurückgekehrt. Das hat einen Sinn. Da gab es jetzt ein Denkmal. Ein Denkmal, das ist jetzt gerade eingeweiht worden, in Erinnerung an diese Razzia vor 80 Jahren, die auch meinen eigenen Vater in ein Lager in Deutschland hat gebracht. Und das musste ich mir unbedingt anschauen. Ich habe so ein tolles Stadtrat gemietet. Das kann da in Rotterdam. Das ist möglich. Und ich dachte einfach mal herumfahren, um mir Delfshaven anzuschauen. Ein Viertel, das mir am Herzen liegt. Und ich radelte von meiner Schule damals bis zu dem Ort, an dem meine Großeltern lebten, am Schiedamse Weg. Und weißt du was? Ich habe die ganze Zeit keinen einzigen Niederländer gelesen. In diesem großen Stadt keinen einzigen Niederländer. Ich weiß nicht, woher sie kamen. Waren ze von Marokko? Kamen sie aus dem Iran? Waren ze Suriname? Ja, einer kam deutlich als Suriname. Van de meisten had ik keine Ahnung. Aber sie waren anders. Sie waren unverwechselbar. Sie misten sich nicht ein. Und außerdem trugen sie ihre eigene Nationaltracht. Ich fange auch schon an, ein bisschen eine Gewohnheit zu pflegen. Ich glaube damit nicht, dass sie etwas demonstrieren wollten. Aber nur, weil das für sie ganz natürlich war. Sie waren anders und sie zeigten es. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus in Römer 13 sagt, nachdem er eine ganze Liste von Weisungen gegeben hat, hè, heute war das Kapitel 12, aber es geht weiter bis Kapitel 13, und dann am Ende, Kapitel 13, da sagt er, zieht an den Herrn Jesus Christus. Zieht an den Herrn. Auch ihr, liebe Christen, habt ein nationales Kleid. Eine Tracht, kann man hier sagen. Ihr habt eure eigene Identität, eure natürliche Besonderheit als Christen, mit einem Ziel. Wozu? Um wie Jesus zu sein. Um zu sein wie Jesus. Nou, das ist eine Gedanke für uns, oder? Diese Leute, Die ze bouwden das Haus des Herrn. Das Haus des Herrn, interessant. Am Anfang vom 4. Kapitel wird es der Tempel genannt. Aber am Ende, Vers 24, am Ende ist die Rede von Haus Gottes. Haus Gottes. Jetzt halten wir inne. Auch wir wohnen in einem Haus. Ja, jetzt nicht in die Ferien natürlich, aber nochmal. Für mich Steirerstraße Nummer 9. Und der Herr sagt, würdest du mir ein Haus bauen? Denn ich möchte dort kommen und leben, wo du bist. Ja, ich komme, ich will bei dir sein. Und das ist der zweite Gedanke für heute. Erster Gedanke. Wir sind dazu berufen, Gottes besonderes Volk zu sein. Zweite Gedanke. Der Kern unserer Besonderheit besteht darin, dass Gott kommt und lebt, woont unter uns. Das wird dann an einer anderen Hauptung nehmen, straks im Alten Testament, sehr, sehr deutlich. Und ich meine jetzt im 4. Mosebuch, das heißt Numeri. Wo der Herr das Lager für sein marschierendes Volk aufschlägt. Damals zogen sie aus der ägyptischen Gefangenschaft in das verheißene Land. Und der Herr sagte, das ist der Weg, auf dem ihr euer Lager aufschlagt. Und wenn ich diese Geschichte lese, also die in Numeri, dann sehe ich in diesem Lager ein Kreuz. Schau mal, siehst du es? Die 12 Stammen Israels, die waren in 4 Abteilungen eingeteilt. Eine im Osten, eine im Westen, eine im Norden, eine im Süden. Ein Kreuz. Siehst du? Und das Lager breitet sich aus von einem großen zentralen Punkt. Das Kreuz, hier ist die Mitte. Zumindest lese ich das so. Und an diesem zentralen Punkt, an dieser Kreuzung im Herzen des Volkes, daar sagt Gott, würdest du da bitte mein Zelt aufschlagen? Denn ich möchte kommen und mitten unter euch wohnen. Ich möchte im Zentrum eures Lebens sein. Und so kamen sie, um ein Haus für Gott zu bauen. Sag mal, in eine Art Hofburg. Wo der Herr selbst im Herzen seines Volks wohnen will. Die Engländer werden sagen, ein Downing Street Number 10. Wenn wir später dazu kommen, Haggai zu studieren, was wir, glaube ich, nach den Ferien tun werden, da war die große Klage Haggai, schau mal, ihr rennt alle euren eigenen Häusern hinterher. Und mein Haus liegt wüst. Wollt ihr nicht Gott im Mittelpunkt eures Lebens haben? Aha. Warum? Waarom war Haggai so besorgt um das Haus des Herrn? Denn wenn Gott sagt, meine Lieben, ich will kommen und in eurem Herzen wohnen, und sie machten sich nicht so viel Mühe, das Haus zu bauen, dann wäre es so, als würden sie sagen, wir wollen dich nicht. Lieber Herr, wir wollen dich nicht. Das ist also der zweite Punkt. Der Herr liebt es ganz stark, im Zentrum unseres Lebens zu stehen. Oh, liebe Leute, wenn wir uns auf dieses Privileg konzentrieren würden, würde sich alles andere vanzelf ergeben. Ich denke manchmal, es gibt viel zu viel, was uns immer wieder zu unseren Pflichten ruft. Das ist bei der Arbeit so, das ist in die Verwandtschaft ist das immer so, es ist manchmal auch in der Kirche so. Viele Christen haben vor allem eine Pflichtreligion. Wenn wir nur, liebe Leute, wenn wir nur unsere Privilegien ausleben würden, die Pflichten würden sich vanzelf erledigen. Und was haben wir gehört? Ja, das hören wir jetzt auch, aber das meine ich nicht. Was haben wir gehört beim Evangelielesen? Jesus sprach vom Tempel seines Leibes. Genau. Er ist der Tempel. Noch heute. Er ist der Ort, wo sich Gottes Gegenwart konzentriert. Und Jesus ist für sein Volk das Zentrum und das Haupt. Und die Frage an dir und mir, die Frage ist heute, ist mein Leben darauf gerichtet? Richten wir den Blick auf Jesus? Ich habe einmal, die meisten hier kennen den Namen, ich habe einmal Pastor Keller getroffen in Manhattan. Ja? Tim Keller. Dem die Aufgabe übertragen wurde, eine neue Kirche zu gründen. Stell dir vor, in New York. Big City. Metropol. Und zur Freude aller gefiel dem Herrn, was er tat. Und jeden Tag strömten neue Menschen in die Kirche. Speziell nach 9/11. Und die Kirche war überfüllt mit Menschen. Es lief, sagen die Holländer, wie geschmiert. Und da sind wir mit ein paar Kollegen nach Amerika geflogen, um mit Keller über das Wachsen der Gemeinde zu sprechen. Und darüber, was sie in New York taten, wovon wir in den Niederlanden lernen konnten. Ich war damals noch in Hilversum. Nun, Tim Keller erzählte uns viel, und vieles habe ich auch vergessen. Aber eines ist mir geblieben. Er sprach über das Gebet im Leben der Kirche. Und er sagte, ehrlich gesagt, ich bin kein großer Freund von langen Gebetszeiten. Ich lese, sagt er, immer wieder mit Erstaunen über Menschen in der Geschichte, Martin Luther und Charles Simeon und andere, die um 4 Uhr morgens aufstanden und bis zum Frühstück beten konnten. Und er sagte, mir ist das nie gelungen. Ich habe es versucht, mir ist das nie gelungen. Aber, sagt er, meistens bin ich zwischendurch immer im Gespräch mit dem Herrn. Wir werden das in Nehemia noch üben. Zwischendurch, immer im Gespräch mit dem Herrn. Ist das kein klares Bild? Die Augen gerichtet auf Jesus, die die ganze Zeit mit ihm spricht. Das ist die Bedeutung von Haus des Herrn. Das ist die Bedeutung, wenn Jesus sagt, dass sein Leib der Tempel ist. Richte den Blick auf Jesus. Ist das, ich sage, letztlich ist das auf einem heißen Sonntagmorgen kein schönes Wort, letztlich lässt es dein Herz nicht von Freude aufgehen. Ein letztes Wort, kurz und gut. Als der Herr bemerkt, dass sein Volk den Mut verliert, dass sie einfach die Kraft nicht aufbringen weiterzumachen, dass sie resignieren und die Freude an schönen Gottesdiensten verlieren. Und dass sie sich ins Privat zurückziehen. Und der Bau liegt 20 Jahre lang einfach da. Also wenn der Herr bemerkt, dass sein Volk nachlässt, sein Volk zu sein. Und seine Gegenwart vergisst. All die Dinge, die wir immer tun. Wenn er das merkt, was tut er? Hast du es bemerkt? Was tut er? Kapitel 5, Vers 1. Schau mal. Aber dann traten die Propheten auf. Haggai und Zacharia, der Sohn von Edo, ermutigten den Judäer im Namen von Israels Gott. Und da machten Zerubabel, Ben-Shealtiel und Jeshua, Ben-Josadak, sich an die Arbeit, um das Haus des Herrn wieder aufzubauen. Siehst du? Sie sind wieder auf dem richtigen Weg. Und was bringt sie wieder auf dem richtigen Weg? Was beflügelt ihren Geist, wieder von Gott gegebene Aufgabe weiterzumachen, um das eigene Volk Gottes zu sein? Gott sandte ihnen sein heiliges Wort durch seinen Propheten. Und plötzlich bekommt dieser Ausdruck, die hörst du immer in der Kirche, Gottes Wort. Plötzlich bekommt dieser Ausdruck wieder was Frisches, was Lebendiges, was Hoffnungsvolles. Findest du nicht? Wie so oft kommen wir immer wieder daar zurück. Meine Lieben, darf ich fragen, welchen Platz hat Gottes Wort in unserem Leben? Denn das ist der Ort, an dem er mit uns umgeht. Wir kommen hierher, in der Kirche, haben gemeinsamen Gnadenmittel, Gesang und Predigt und Abendmahl. Und wir gehen nach Hause und haben ein privates Gnadenmittel. Du und ich. Unsere Bibel. Und es ist diese offene Bibel, Gottes Wort, das bringt uns auf den Weg.